Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Vor mehr als 20 Jahren, da sorgte ein kleiner Hamburger Radiosender für heftiges Aufsehen. 4 Stunden lang spielte der Moderator nur 2 Titel im Wechsel und das 30 Mal hintereinander. New Milk Today und Dancing Queen. Als der Programmdirektor endlich von der Musik-Dauerschleife erfuhr, da beurlaubte er den Mitarbeiter zunächst und ließ ihn schließlich doch weiterarbeiten. Denn die Hörerinnen und Hörer waren von der Aktion begeistert. Der Moderator wollte damit ein Zeichen setzen, dass das Radio mehr kann, als einfach nur Musik abzuspielen. Mehr als 20 Jahre später können nun Sie, die Hörerinnen und Hörer, in das laufende Radioprogramm eingreifen, wenn Ihnen ein Musiktitel nicht passt. Geht noch nicht bei uns, aber zum Beispiel neuerdings bei SWR 3. Ja, das lief heute Vormittag im Live-Programm auf SWR 3 und das Stück, das Sie vorher hörten, das war da auch im Programm zu hören. Und wenn Ihnen das nicht gefallen hat, das war ja auch so ein bisschen monoton und sehr instrumental, dann kann ich skippen und zum nächsten Stück springen. Und das klang dann eben so. Möglich wird das mit einer eigenen App. Und obwohl wir uns die Musik selber zusammengestellt haben, haben wir trotzdem die Live-Moderation nicht verpasst. Swappen nennt sich das im Fachjargon. Das Publikum kann nervige Titel damit also einfach wegdrücken und kann trotzdem eine moderierte Sendung live mitverfolgen. Auch der Deutschlandfunk arbeitet an ähnlichen technischen Möglichkeiten. Allerdings ist das Swappen von Musiktiteln natürlich deutlich einfacher als das Tauschen von Wortelementen. Und deshalb müssen Sie hier zumindest vorerst alles in der Reihenfolge hören, wie wir es Ihnen zusammenstellen. Zumindest wenn es um die lineare Live-Sendung geht. Wir beginnen aber ganz analog und linear jetzt. Vor einem Jahr, da wollte man die Kulturwelle beim Hessischen Rundfunk reformieren. Aus HR2 Kultur sollte eine Klassikwelle werden. Die Empörung darauf war groß. Man befürchtete den Wegfall vieler Wortbeiträge im Kulturprogramm. Die Reformpläne schafften es bis auf die überregionalen Medienseiten der großen Zeitungen. Und auch bei uns war der Streit um die Zukunft von HR2 Kultur regelmäßig Thema. Seit gestern hat HR2 nun ein neues Programmschema. Anmerkungen dazu von Ludger Fittkau.
Der Widerstand einer großen Zahl von Fans des Kulturradios HR2 war erfolgreich. Der Sender, auch nach kritischer Debatte in seinen Aufsichtsgremien, ruderte zurück. Die weitgehende Abschaffung des Wortes auf dieser Radiowelle war erfreulicherweise vom Tisch. Die Wortsendungen von HR2 bleiben erhalten. Auch die besonders beliebten Sendungen Doppelkopf um 12 Uhr mittags und Der Tag um 18 Uhr. Die Musikfarbe wird tagsüber ein wenig mehr hin zur Klassik verschoben. Zuvor gab es eine stärkere Mischung mit Weltmusik und Jazz. Das gefällt nicht jedem, ist aber zu verschmerzen. Denn es wird weiter Literatursendungen geben und auch Theaterkritiken. Mehr Geld hat HR2 dafür allerdings nicht zur Verfügung. Die Beiträge in den Magazinsendungen sind deshalb, wie auch schon vor der Reformdiskussion, auch künftig eher dünn gesät. Die einjährige öffentliche Debatte um die Zukunft des Kulturradios des Hessischen Rundfunks hat sich unter dem Strich gelohnt. Denn sie hat gezeigt, auch wenn die kulturell ausgerichteten Radioprogramme immer nur von einer kleinen Minderheit der Rundfunknutzerinnen und Nutzer gehört werden, es ist ein besonders aufmerksames und ja auch dankbares Publikum, das diese Programme nutzt. Und selbst im Falle des kleinen HR2 sind es immer noch 2 vollbesetzte Fußballstadien in der Größenordnung der Arena von Eintracht Frankfurt, die jeden Tag einschalten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt kann aus der Debatte um HR2 einiges lernen. Erstens. Umfassende Programmreformen sollten in diesem Radiosegment nicht ohne die Hörerinnen und Hörer angegangen werden. Gerade Kulturradios werden oft nicht nur nebenbei gehört, sind nicht nur Begleitmedium, sondern viele der Sendungen dieser Programme werden gezielt eingeschaltet und sehr aufmerksam gehört. Zweitens, das lineare Radio ist nicht tot. So sehr Audiotheken und nichtlineare Programme auch an Zuspruch gewinnen, das Radio strukturiert gerade bei vielen Hörerinnen und Hörern den Tag mit. Das ist eine Funktion eines festen Programmschemas, die nicht zu unterschätzen ist. Drittens, das Kulturradio und das Buch gehören zusammen. Es war vor allem die Empörung der Verlegerinnen und Verleger darüber, dass Rezensionssendungen und Lesungen zur Disposition standen, die den vehementen Protest entfachten. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie mit den de facto Absagen oder Verschiebungen der Buchmessen in Frankfurt am Main und Leipzig zeigt sich, das gute Buch braucht die Resonanz im Radio, um die Leserschaft zu erreichen. Öffentlich-rechtliche Literaturredaktionen sind auch in Zeiten von Internetrezensionen von Leserinnen und Lesern nicht überflüssig. Im Gegenteil, sie stehen für journalistische Unabhängigkeit. Das gebührenfinanzierte Kulturradio ist etwa frei von kommerziellen Interessen, die bei manchen Internetrezensionen durchaus eine Rolle spielen. Die Debatte um HR2 hat schließlich einen Begriff wiederbelebt, der zuvor etwas angestaubt wirkte und deshalb in den Funkhäusern ein wenig in die redaktionellen Abstellkammern gewandert war. Es geht um den Begriff des kulturellen Wortes im Radio. Kulturradio besteht eben nicht nur aus Musik, sondern es braucht das Wort, das ein wenig anders klingt als auf reinen Nachrichtenkanälen. Entspannter, vielfach reflektierter, auch verspielter, schlichtweg feuilletonistischer. Dieses kulturelle Wort bleibt jetzt in HR2 erhalten, dank einer engagierten Mediendebatte. Gut so.
Ludger Fittgau kommentierte: Während HR2 Kultur also noch an den gewohnten Hörgewohnheiten festhält, bastelt man an anderen Stellen kräftig an neuen Radioformaten. Schließlich müssen die Funkhäuser auf den deutlichen Trend reagieren, dass immer mehr Menschen Radio online nutzen und das auch häufig über Smartphone. Wenn die klassischen Radiosender ihr Publikum nicht verlieren wollen, vor allem nicht ihr junges, ist also Kreativität gefragt. Und nicht nur das. Im Radio der Zukunft werden sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer mehr und mehr zu den eigentlichen Programmgestaltern werden. Das passiert ja auch schon an der einen oder anderen Stelle im Deutschlandfunk. Michael Mayer mit einem Überblick über Streaming im Radio.
Alexa, play WBZ.
WBZ News Radio 1030 from TuneIn.
This is Boston.
Nicht nur in den USA, auch bei uns ist es möglich, sich mittels Geräten wie den Smart Speakern einmal um den ganzen Erdball zu zappen. Dank Livestreaming kann man mühelos von seiner lokalen Radiostation umschalten zu einer Musikstation auf Hawaii. Was für die Hörer eine angenehme Abwechslung ist, ist für die Sender ein Problem, denn angesichts einer Vielzahl von Empfangsmöglichkeiten via Smart Speaker, Smartphone und anderen Geräten müssen sich die Macher vor allem der Privatradios darum sorgen, dass sie etwas vom Werbekuchen abbekommen. Denn auch Streaming-Anbieter wie Spotify vermarkten eigenständig Werbung. Und ihre Algorithmen stellen eigens auf den jeweiligen Hörer zugeschnittene Programme mit Musik- und Wortbeiträgen zusammen und machen damit ein Programm, das dem von Radios frappierend ähnelt. Teils auch mit Inhalten etwa des Deutschlandfunks, dessen Podcasts auch bei Spotify verfügbar sind. Zum anderen geht es aber auch um genauere Nutzungsdaten, betont Stefan Schmitter, Geschäftsführer von RTL Radio Deutschland. Daher müsse man zunehmend eigene Apps und Zuspielwege entwickeln.
Ich sehe dann auch ganz genau, wie er den Sender nutzt. Das hilft mir für die Vermarktung und für die Programmsteuerung. Und von daher, glaube ich, ist der Trend unsererseits, sie direkt an uns zu binden und immer weniger über Aggregatoren zu gehen.
Amazon, Google und Apple sind für die kommerziellen Sender Frenemies, eine Mischung aus Freund und Feind. Einerseits braucht man die großen Plattformen, andererseits rücken die Konzerne nur ungern Daten raus, die sie mit ihren Geräten generieren. Derzeit ist die Radiobranche im Gespräch mit den Plattformen, um zum einen die Auffindbarkeit der Sender zu verbessern, zum anderen aber auch, um genauere Nutzungsdaten zu erhalten. Denn mit den größten Hits der 80er oder 90er ist es nicht mehr getan. Damit landen die Hörer nicht automatisch per Smart Speaker bei RTL, sagt Stefan Schmitter, sondern auch schon mal woanders. Shiva Schley, Programmchefin von Cosmo beim WDR und Audiokoordinatorin der ARD, sieht die Lage positiver. Sie meint, dass wenn man für die unterschiedlichen Hörsituationen spezielle Inhalte produziere, man auch gut gefunden werde.
Es gibt halt unterschiedliche Modelle. Also ich habe einmal dieses, ich möchte einfach einen Radiosender hören, ich möchte wie im Auto ein bisschen skippen und auch mal hören, ach, was bietet der denn mir gerade an? Und dann gibt es so die Fansituation, ich bin großer 1Live-Fan und möchte jetzt meinen Radiosender hören. Und dann kann ich natürlich mit eigenen Anwendung viel stärker auf das Nutzerbedürfnis. Einfach mit dem Wissen, Hörer von 1Live haben die und die Präferenzen, möchten auch mal unterhalten werden und da möchten wir die ganze Bandbreite eines Radiosenders anbieten.
1Live, Bratwurst und Baklava.
Hey Leute, willkommen bei einer neuen Folge Bratwurst und Baklava.
Die Hörfunksender bieten zunehmend Inhalte auch zeitversetzt an. Das können Auskopplungen aus dem linearen Programm sein oder Podcasts mit eigens produzierten Inhalten, etwa Comedy wie bei 1Live. Shiva Schley prognostiziert, dass sich manche Radioprogramme zu einer Art Schaufenster entwickeln werden, bei denen längere Inhalte dann nicht mehr linear, sondern auf Abruf am Smartphone oder Smart Speaker angeboten werden. Und, so Schley, die Nutzer und Nutzerinnen möchten auch viel stärker als früher mit den Programmmachern interagieren.
Da bieten uns halt die Smart Speaker einfach sehr, sehr schöne Möglichkeiten, um mit den Nutzern zu interagieren. Beim Hörspiel-Skill zum Beispiel vom WDR kann ich halt sagen, ich habe jetzt so und so viel Zeit oder ich möchte unterhalten werden, ich möchte was Trauriges, was Lustiges. Also ich kann ganz anders, als ich es normalerweise im Linearen kann, halt auf die Bedürfnisse eingehen. Und das finde ich, das ist eine ganz tolle Herausforderung auch für die Macher selber, weil die ganz anders dann an die Themen herantreten.
Grundsätzlich gilt, in der analogen Welt war es so, dass die Programme möglichst stromlinienförmig ausgerichtet waren. Per Smartphone oder Smart Speaker auf Abruf darf es schon mal kantiger und spezieller zugehen, zumal mittlerweile jeder und jede dritte Deutsche regelmäßig Podcasts hört. Da wollen viele unterschiedliche Interessen bedient sein, meint Ina Tenz, Geschäftsführerin der Unternehmensberatung ABC Communications, die unter anderem den Podcast mit Gerhard Schröder produziert. Der Kampf um die Mediennutzungszeit werde ihrer Ansicht nach bedeutsamer werden.
Was ich aber glaube, ist, dass sich der Trend zu tiefergehenden Inhalten und alternativen Webradios deutlich verstärken wird. Und es wird eine hoffentlich friedliche Koexistenz geben mit der UKW-Welt. Und es ist einfach spannend, was gerade passiert. Und ich finde es klasse, auch dabei zu sein.
Die Unternehmensberaterin Ina Tenz in einem Beitrag von Michael Mayer. Und auch bei uns geht der Trend hin zu eigens produzierten Inhalten. Medias Res bietet seit kurzem einen eigenen Podcast an und wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Beobachtungen und Anmerkungen zum Thema Journalismus und Medien mitteilen. Schicken Sie uns gern eine Mail an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Mitte September, da ist die Stimmung in München aufgeheizt, denn dann ist Anstich fürs Oktoberfest. Eigentlich in diesem Jahr natürlich anders. Wenn also schon die teuren Trachten im Schrank bleiben und weniger Alkohol in großen Gläsern konsumiert wird, dann soll das wenigstens auf dem Bildschirm passieren. Und so fließt heute Abend in der ARD zur Primetime also das Bier und auch viel Blut. Eine Mischung, von der man sich sicherlich eine gute Quote erhofft. Die Fernsehserie Oktoberfest 1900 ist ein aufwendig produzierter und prominent besetzter Sechsteiler. Mit viel Bier, wie gesagt, viel Busen und bayerischer Lebensart. Erzählt wird die Geschichte zweier Familien, die miteinander konkurrieren, aber auch durch ein Liebesverhältnis miteinander verstrickt sind. Alles schon mal gehört, trotzdem aber sorgt die Serie gerade für mediale Aufregung.
München im Jahr 1900.
Was macht ein erfolgreicher Nürnberger Brauer wie Sie in München?
Fragt der damalige Wiesenstadtrat Alfons Urban den Unternehmer Kurt Prank, einen brutalen Bierbaron, dessen Pläne geradezu visionär sind.
Ich baue eine Bude für 6000 Menschen. Eine Burg, eine Festung. 6000 Plätze. Das ist die Zukunft.
München im Jahr 2020. Das Oktoberfest ist abgesagt und der Wiesenstadtrat ärgert sich über eine Filmserie. Clemens Baumgärtner von der CSU kritisiert, Zitat, das Oktoberfest auf ein machtbesessenes Milieu zurückzudrehen, nur um Publikum zu generieren, ist total daneben. Es hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun, Zitat Ende. Felix von Poser sieht das ein wenig anders. Er ist einer der vier Produzenten von Oktoberfest 1900 und weist darauf hin, dass zwischen heute und 1900 genau 120 Jahre liegen.
Damals waren die Zeiten ja noch ganz anders. Da war natürlich vieles anders und das erzählen wir eben fiktiv, aber eben auch historisch.
Wirtesprecher Peter Inselkammer klagt, er habe sich vor den Dreharbeiten extra mit den Filmemachern getroffen, um, Zitat, schlimme Darstellungen zu verhindern. Vergeblich. Aber sollten Wiesenwirte wirklich beim Drehbuch einer Oktoberfestserie mitreden? Und wie realistisch muss ein fiktionaler Fernsehstoff sein, der den Anspruch erhebt, auf wahren Begebenheiten zu beruhen? Produzent von Poser sagt, man habe durchaus historisch recherchiert.
Aber es ist nun mal gleichzeitig auch fiktional erzählt und da haben wir uns natürlich auch gewisse Freiheiten genommen, die man im künstlerischen Schaffen sich immer nehmen sollte, finde ich.
Der Deutschlandfunk hat sowohl die Wirte als auch Wiesenchef Baumgärtner um ein Interview gebeten. Vergeblich. Felix von Poser ahnt, warum die Oktoberfestgranden nicht mehr reden wollen.
Soweit wir wissen, hatte niemand der Wiesenwirte die Serie gesehen. Deswegen kann ich auch nicht ganz verstehen, wie deren Reaktion zu deuten ist. Ich hoffe, dass sie jetzt inzwischen vielleicht eine andere Meinung haben, wo sie die Serie gesehen haben.
Denn inzwischen ist die Serie online abrufbar, noch vor der Erstausstrahlung heute Abend in der ARD. Wiesenstadtrat Baumgärtner will sich dem Vernehmen nach in Ruhe die ersten Folgen anschauen. Der Münchner Produzent von Poser ist sich sicher, die Serie Oktoberfest 1900 werde die Bekanntheit und Popularität der Wiesen eher steigern als schmälern. Auch weil der Sechsteiler nach der ARD-Ausstrahlung vom Streamingdienst Netflix in 190 Länder exportiert wird. Und das in einem Jahr, in dem erstmals seit 1948 kein Oktoberfest stattfindet, zum Schaden der Wirte und Schausteller.
Ich bin ja selber und wir alle, die wir die Serie gemacht haben, großer Wiesen-Fan und nichts läge mir ferner, als die Wiesen zu verunglimpfen. Ich bin mir sicher, dass in diesem Jahr jedem klar ist, wie stark Wiesenwirte leiden unter der Pandemie. Insofern glaube ich, ist gerade in diesem Jahr allen bewusst, wie schwer man es als Wiesenwirt auch hat, selbst wenn man möglicherweise in Jahren, in denen die Wiesen stattfindet, viel Geld damit verdienen kann.
Vielleicht haben die Wirte aber auch deshalb so wütend auf die Serie reagiert, weil sie sich von der Bild-Zeitung zu Zitaten verleiten ließen, die sie im Nachhinein möglicherweise bereuen. Denn die Wirte hatten nicht von sich aus die Öffentlichkeit gesucht, sondern auf eine Bildanfrage reagiert. Und die Boulevardpresse sucht in einem Jahr ohne Wiesen verzweifelt nach einem Wiesenstreit, wie ihn sonst etwa die jährliche Wiesenbierpreisdebatte bietet. Clemens Baumgärtner, der Münchner Wiesenchef, hätte auf die Bildanfrage vielleicht so reagieren sollen, wie sein Vorgänger Alfons Urban in der Serie. Als der von den Plänen einer Bierburg erfährt, bricht er in Gelächter aus.
Mit Verlaub, ich bewundere Ihre Fantasie.
Um die Darstellung der Wiesen gibt es Streit. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke war das. Und vom Oktoberfest im Jahr 1900 wandern wir jetzt so 20, 30 Jahre weiter. In unserer kleinen Reihe über vergessene Journalisten geht es heute um den investigativen Journalisten Berthold Jakob. Der beschäftigte sich vor allem mit der Remilitarisierung Deutschlands. Brigitte Beetz berichtet.
Es ist der Abend des 9. März 1935. Berthold Jakob, schon seit 2 Jahren staatenlos, weil vom Naziregime ausgebürgert, ist in Basel mit Hans Wesemann verabredet. Dieser Wesemann, auch er Journalist, auch er im Exil, hat Berthold Jakob einen Pass versprochen. Doch das Treffen in der neutralen Schweiz ist eine Falle. Jakob wird betäubt, über die Grenze geschafft und nach Berlin verschleppt. Der Vorwurf: Verbreitung von Gräuelnachrichten, sprich Landesverrat. Berthold Jakob gilt als der journalistische Militärexperte der Weimarer Republik. Und er ist Pazifist. Seit Beginn der 20er Jahre schreibt er gegen Militarismus und die Remilitarisierung Deutschlands an. Heute würde man ihn als investigativen Reporter bezeichnen. Walter Kjaulehn, ehemals Redakteur beim Berliner Tageblatt, wird ihn im Nachhinein einen Sherlock Holmes der Journalistik nennen.
Die Ranglisten der deutschen Armee waren seine Kopfkissenlektüre und die Familienanzeigen aus den Garnisonsstädten waren seine schönsten Informationsquellen.
Jakob weist nach, wie rechte Militärs schon vor 1933 die heimliche Wiederaufrüstung Deutschlands betreiben, was einen glatten Verstoß gegen den Versailler Vertrag bedeutet. Hans von Seeckt, der Chef der obersten Heeresleitung, muss deshalb 1926 seinen Hut nehmen. 2 Jahre später deckt Jakob das System der Zeitfreiwilligen auf. Soldaten, die zu Übungen herangezogen werden und in keiner Statistik auftauchen. Ein Artikel, der Konsequenzen für ihn selbst hat. 9 Monate Festungshaft wegen Landesverrats. Nachdem er 7 Jahre später wegen des gleichen Vorwurfs von der Gestapo aus der Schweiz entführt worden ist, erklärt Jakob im Verhör mit der SS:
Ich bin früh zu der Überzeugung gelangt, dass die Reichswehr, so wie sie nach dem militärischen Zusammenbruch des Herbstes 1918 gebildet wurde, ein Pfahl im Fleische der Republik war. Ich fand, dass die Reichswehrführung immer und unter allen Umständen gegen die Republik stand.
Jakob hat schon früher als andere erkannt, was ihm in Deutschland als Journalisten, Juden und Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei droht. Schon 1932 geht er ins freiwillige Exil nach Straßburg und gründet dort eine Ein-Mann-Nachrichtenagentur. Schwerpunktthema weiterhin: die Aufrüstung Deutschlands. Viel kann er damit nicht verdienen, aber französische Zeitungen drucken seine Artikel. Mit seiner Entführung versucht das NS-Regime, ihn zum Schweigen zu bringen. Doch sie machen die Rechnung ohne die Schweizer.
Sind wir so weit, dass unsere staatliche Unabhängigkeit von einem großen Nachbarn für nichts geachtet wird? Und dass es mit Überfallkommandos Leute mitten aus unserem Land herausholt?
Erklärt beispielsweise der Basler Ständerat Ernst Thalmann. Die Neue Zürcher Zeitung berichtet als erste, dass sich Jakob im Berliner Gestapo-Gefängnis befindet. Die Schweizer Regierung verlangt Aufklärung. Innerhalb weniger Wochen weitet sich der Vorfall zu einem international beachteten Skandal mit großem Medienecho aus. Und das Unerwartete geschieht. Die NS-Regierung gibt nach und schiebt Berthold Jakob in die Schweiz ab, die ihn ihrerseits schnell nach Frankreich ausweist. Zu sehr möchte man den großen Nachbarn Deutschland dann doch nicht reizen.
Ich weiß, dass ich es vor allem der Presse danke, wenn ich heute frei bin. Und dass dieser Sieg über das Hitler-Regime ein Sieg der öffentlichen Meinung ist.
In diesem Sinne arbeitet Jakob nicht nur weiter an Artikeln und Büchern über die Taten des NS-Regimes, sondern setzt sich auch für die Nobelpreiskampagne zugunsten von Karl von Ossietzky ein. Für dessen Weltbühne hat er viele Artikel geschrieben. Und wirklich bekommt der Publizist den Friedensnobelpreis zugesprochen. Doch so wenig wie diese Auszeichnung Ossietzky das Leben retten wird, so wenig wird es Jakob noch einmal gelingen, der Verfolgung durch das Regime zu entkommen. Nachdem die Wehrmacht 1940 Frankreich überrannt hat, beginnt für Jakob und seine Frau eine Odyssee, die sie im Sommer 1941 ins neutrale Portugal bringt. Mit viel Mühe ist die Schiffspassage in die USA gebucht, als Jakob gegen den Rat seiner Freunde noch einmal auf die Straße geht, um Zeitungen zu kaufen. Erneut wird er nach Berlin entführt, doch nun setzt sich kein Staat mehr für ihn ein.
Lieber Papa, vermutlich bist du seit einiger Zeit über meinen nicht ganz freiwilligen Aufenthalt hier unterrichtet,
schreibt Jakob aus dem Gestapo-Gefängnis am Berliner Alexanderplatz.
Was meine Sache angeht, so halte ich sie für die beste von der Welt. Wenn ich mir natürlich auch keine Illusionen darüber mache, dass andere Leute sie anders betrachten werden.
Jakob ist sich sicher, dass Deutschland den Krieg verlieren wird. Für diesen Fall hat er sogar noch einen Artikel vorbereitet, wie ein Gefängnisgenosse später berichten wird. Am 26. Februar 1944 stirbt Berthold Jakob an Lungentuberkulose, die er sich in der Haft zugezogen hat.
Ein Beitrag von Brigitte Beetz über den Investigativjournalisten Berthold Jakob. Und damit sind wir beim Blick auf morgen angekommen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Julia Grundschul und ich schreibe für die Mahler Zeitung. Unsere Schlagzeile von morgen heißt Riskante Manöver im Minutentakt. In Mahl wird gerade eine Hauptverkehrsachse, die Römerstraße, saniert. Und im zweiten Bauabschnitt hat sich die Verkehrsführung da geändert. Die Römerstraße ist also ab sofort eine Einbahnstraße. Und im Kreuzungsbereich vor der Straße kommt es gerade zu brenzligen Manövern. Viele Autos wenden auf der Kreuzung, wissen nicht genau, ob sie links oder rechts fahren sollen. Über diese Situation wollen wir morgen berichten, das vorstellen und unseren Lesern natürlich auch sagen, welche Umleitungen sie jetzt nehmen müssen.
Gestern, da haben wir an dieser Stelle über das Gezerre um TikTok berichtet. Da war Microsoft ausgeschieden. Gerade sieht es so aus, als könnte Oracle den Zuschlag bekommen. Allerdings soll jetzt erst einmal geprüft werden, ob Präsident Trump diesen Deal beeinflusst haben könnte. Ist ja nicht ganz auszuschließen. Und Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner räumte heute einen Fehler ein. Es geht dabei um die Berichterstattung der Bild über die 5 getöteten Kinder in Solingen. Bild hatte WhatsApp-Nachrichten eines Kindes, das überlebte, 1:1 veröffentlicht. Dabei sei der Schutz von Minderjährigen missachtet worden. Wir wollen und müssen es in Zukunft besser machen, sagte Döpfner dazu heute. Und damit geht Medias Res heute zu Ende. Nach den Nachrichten geht es dann mit dem Büchermarkt weiter. Hier am Mikrofon war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.